Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Dethje und mir gegenüber sitzt der phänomenale Knut Nippe. Ich grüße dich.
Heute, hallo Malte, du alter Schleimer.
Ja, wir haben heute ein Thema vor uns. Oh, das ist so reich, ich habe da richtig Lust drauf. Ja. Ich befürchte, dass wir uns irgendwo in Einzelheit...
Wir könnten darüber 4 Folgen machen, mindestens.
Ja.
Wir machen nur eine und die ist dann anregend genug.
Wir haben es mal überschrieben mit, wie hat Martin Luther Gottesdienst gefeiert oder sich Gottesdienst gedacht?
Das war, du hast ja, es so überschrieben.
Ich habe es überschrieben, ja. Ich, Plural des Majestatis.
Anlass ist wieder ein Jubiläum.
Ja, denn vor 500 Jahren hat Luther eine Schrift veröffentlicht, nämlich die sogenannte Deutsche Messe. Man hat ja, vereinfacht gesagt, bis dahin immer nur den lateinischen Gottesdienst gefeiert. Und Martin Luther entwirft eine deutsche Messe, die nicht nur sprachlich anders ist,
sondern... Messe ist eine Gottesdienstform für alle, die jetzt an die Cebit denken oder so.
Und Martin Luther legt seinen Entwurf einer deutschen Messe vor, einen Gottesdienstablauf, und sagt da vorher noch einige einleitende Sätze dazu, wie er sich das Gottesdienstleben vorstellt. Und da steckt so viel drin,
ja,
dass wir da, weil wir ja beide auch ganz praktisch ständig damit beschäftigt sind, wie feiern wir eigentlich als Gemeinde Gottesdienst, dass wir da viel ins Nachdenken und auch schon im Vorfeld viel ins Diskutieren gekommen sind.
Genau.
Wie ist dieser Schritt von Luther aufgebaut? Erstmal, sie ist nicht lang. 8 Seiten ist erstmal die Vorrede zur sogenannten deutschen Messe. Das ist ein ganz wirkmächtiger Luther-Text und den kann man, 8 Seiten, das kann man schnell mal lesen. Und er ist auch wirklich reizvoll. Und was Martin Luther darin auch tut, Martin Luther nimmt ja oft gerne mal ein Thema und springt dann auch noch mal zu grundsätzlich anderen Dingen. Und das ist ja oft auch gewinnbringend, weil er damit was sehr, sehr Wichtiges sagt. Was sagt Luther zunächst einmal? Er sagt, und das ist, finde ich, eine Hauptsache reformatorisch, wenn man Gottesdienste feiert, es gibt eine Freiheit.
Genau.
Es gibt nicht in der Bibel die eine Reihenfolge von Gottesdienstelementen, die man in heiliger Ordnung abzuarbeiten hat, sondern es gilt grundsätzlich die christliche Freiheit. Und wenn eine Gemeinde den Psalm am Anfang des Gottesdienstes positioniert oder in der Mitte des Gottesdienstes.
Alter, ich fühle mich hier von dir so angesprochen.
Ich gucke ja manchmal bei dir in den Livestream rein, das ist total inspirierend, finde ich auch. Aber manche Sachen wundern mich doch und dann denke ich manchmal, also ich denke da manchmal, das ist doch falsch. Der Psalm muss doch viel früher an der Gottesdienstordnung vorkommen. Aber nein, es gibt grundsätzlich die christliche Freiheit, Sachen zu feiern. Aber Luther macht noch einen anderen Punkt, er sagt, christliche Freiheit ist immer für die Nächsten.
Das ist total wie in der Freiheitsschrift. Mhm. Ne? Also er sagt, die Freiheit soll so benutzt werden, dass sie dem Nächsten dient. Die Freiheit der Liebe und des Nächsten Dienerin ist und sein soll. Und deswegen wünscht er sich bei aller Freiheit doch eine Wiedererkennbarkeit, dass Leute sich darin zu Hause fühlen. Und sein Vorschlag ist, das kann ja regional geregelt sein. In der Region ist es so, in der Region ist es so. Aber dass man weiß, wenn ich jetzt hier in Nachbargemeinde gehe, dann denke ich nicht so wie Malte, hä, was ist denn hier los? Es ist so eine, man muss bei der ganzen Freiheit immer die Nächsten im Blick haben, was ihm dient.
Damals waren die Leute nicht so mobil, sind die nächsten Dörfer gekommen und deswegen in so einem Herrschaftsgebiet, da soll das im Wesentlichen doch einheitlich sein. Dann, und das finde ich so eine spannende Debatte ist, für wen ist eigentlich der Gottesdienst da?
Ja.
Und da kann man mal sehr schematisch 2 grundverschiedene Antworten geben, wo ich in der Realität sagen würde, das ist kein Entweder-Oder. Aber ich kann natürlich erstmal sagen, Gottesdienst ist für die Christen da.
Genau.
Da trifft sich die wiedergeborene und bekehrte Gemeinde.
Und lobt ihren Herrn.
Und lobt ihren Herrn. Oder ich kann auf der anderen Seite sagen, nee, der Gottesdienst ist für die da, die noch gar keine Christen sind. Sondern die erst eingeladen werden sollen zum Glauben. Die denen erst beigebracht werden soll, was Christentum eigentlich ist.
Und es ist eigentlich, sag ich mal, berühmt geworden durch Willow Creek Seeker Services, wo gesagt wurde, den Sonntagvormittag, den benutzen wir jetzt, um Freunde einzuladen und schneiden den Gottesdienst genauso zu, dass das ein Gottesdienst ist, zu dem wir Freunde, die so offen für den Glauben sind, aber noch nicht keine Ahnung haben. Und die wiedergeborene Gemeinde, die trifft sich dann nochmal mittwochs extra und tankt da eigentlich auf. Aber sonntags, das ist, da haben die Leute Zeit. Und das war sehr radikal. Das haben die auch irgendwann, haben die dann gesagt, na, funktioniert nicht so ganz. Also ist jetzt nicht mehr so. Aber
in Willow Creek damals, ne?
In Willow Creek, genau. Aber die haben das sozusagen einmal ganz programmatisch auf die Spitze getrieben. Und ich muss sagen, auch jetzt erlebe ich das kirchlich, weil man ja sozusagen merkt, die Leute kommen nicht mehr, dass man sich vor allen Dingen so, womit kann man denn Leute einladen?
Ja.
Wie kann man es nochmal attraktiv machen? Wie kann man es niedrigschwellig machen? Wie bauen wir Hürden ab? Und so weiter, dass man, obwohl man vielleicht von Willow Creek keine Ahnung hat, aber so kundenorientiert sind, aber Kunden sind nicht die, die schon was wollen, sondern Kunden sind die, die man gewinnen will.
Und jetzt mit der Brille, wenn ich mit der Brille rückwärts Luther lesen würde.
Ja, das ist total interessant. Er macht die eigentlich kaputt, die Brille.
Genau,
ich.
Aber nehmen wir die Brille erstmal auf,
ja?
Dann würde man ihn eher bei denen verorten, die sagen, der Gottesdienst ist erstmal für die Nichtchristen da. So formuliert Luther das.
Er sagt, er sagt es ausdrücklich so.
Er sagt es ausdrücklich, es ist für die, die das Christentum lernen sollen, für die Sünder ist es da. Nicht für die Christen, sondern für die Sünder. Wobei hier die spannende Frage
ist. Da ist schon der erste interessante Punkt, weil Luther ja in einer Gesellschaft lebt, wo alle getauft sind, alle zur Kirche gehen, zumindest sonntags, ja, das ist da üblich, wirft man noch dem Luthertum vor, ja, die haben gar kein missionarisches Interesse mehr. Also Luther lebt in einer total, ich sag's mal, durchkirchlisierten Gesellschaft.
Ja.
Christianisiert ist nochmal eine zweite Frage. Aber das ist sozusagen, das gehört dazu Kultur. Und jetzt sagt Luther, wir machen den Gottesdienst für die anderen. Ich zitiere, wir stellen diese Ordnung gar nicht um diejenigen willen auf, die bereits Christen sind, denn die bedürfen diese Dinge nicht. Genau, und jetzt kommt nicht das Krasse. Also er sagt, wir machen es für die anderen, für die, die gesteckt werden. Um unseretwillen, die wir noch nicht Christen sind, damit sie uns zu Christen machen.
Und da hast du jetzt eine sprachliche Beobachtung im Vorgespräch mir gemacht, die ich stark finde. Um unseretwillen, was steckt nämlich da drin?
Luther sagt, wir alle, die wir darüber nachdenken hier, auch ich, der Theologiestudent, wir sind die, die Glauben lernen müssen.
Ja.
Wir sind die, die es beigebracht bekommen müssen. Also nicht, wir machen das für die anderen, wir wissen schon alles und wir feiern irgendwelche heiligen Dings, sondern wir sind es doch.
Ich muss das auch erst lernen.
Ja, genau. Und dadurch, finde ich, bricht er dieses, machen wir es nur für die, also
ja.
Luther sagt, wir machen es für die Nichtchristen und dann...
Also für uns alle.
Aber dann definiert er der Nichtchristen oder der noch Nichtchristen oder der Christenanfänger so, dass du dich da drinnen wiederfindest.
Das finde ich auch eine viel hilfreichere Art, daran zu gehen. Tim Keller macht das in seinem Center Church ähnlich und sagt, das Evangelium ist so reich, der Christ lebt aus dem Evangelium und der Nichtchrist fängt an zu leben aus dem Evangelium. Deswegen brauchen sie am Ende beide die gleiche Botschaft. Ja. Also es gibt der kategorielle Unterschied zwischen uns und denen, ist in der Hinsicht nicht so groß. Wir alle brauchen das Wort Gottes.
Ja, wobei ich finde, dass Luther den hier noch stärker durchbricht.
Ja.
Weil er nämlich nicht sagt, wir Christen sind genauso bedürftig wie ihr Nichtchristen, sondern sagt ja, wir Nichtchristen, wir, die wir es gerade noch nicht sind oder gerade werden und so weiter.
Ich gehe mal weiter. In dieser Vorrede von Martin Luther kommt er dann auf eine dreifache Unterscheidung zu sprechen, die sehr wirkmächtig geworden ist. Er sagt, grundsätzlich stellt er sich drei Arten von Gottesdiensten
genau
vor. Als erstes die lateinische Messe. Das irritiert jetzt vielleicht manche, weil man so gehört hat, Luther hat doch immer das Latein abgeschafft. So einfach ist es gar nicht und stimmt es nicht.
Und das war das, was es eigentlich gab,
ja.
Sozusagen. Das ist das, was er vorgefunden hat.
Weil man muss sich im Grunde vorstellen, damals war Latein das, was heute Englisch ist. Mhm. Das war das, was alle irgendwie konnten.
Ja.
Zumindest in akademischen Kreisen.
Die Gebildeten.
Und wir sind hier in Wittenberg in der Universitätsstadt.
Ja.
Da kamen Leute, also jemand wie Matthias Flacius, der kam aus Kroatien. Der sprach jetzt nicht unbedingt Sächsisch, als er da auftauchte.
Aber Latein.
Und deswegen in der Universitätsstadt wurde auch lange nach Luther noch Gottesdienste auf Latein gefeiert. Das Interessante ist, für welche Zielgruppe sich eigentlich Luther die lateinischen Gottesdienste denkt, würde man auch nicht drauf kommen. Für die Jugend.
Genau.
Genau, die müssen das ja noch lernen.
Das sind die Studenten.
Ja.
Und auch und zwar nicht nur um die anzusprechen, sondern um sie auszurüsten für die Mission.
Genau.
Damit die auch dann in andere Länder gehen können und davon Jesus erzählen können, brauchen die eine Sprache, die auch in anderen Ländern kompatibel ist. Also die lateinische Messe ist für die Jugend und für die Mission.
Ja, das mit der Mission fand ich so, Luther ja auch sagt, im Grunde kannst du auch noch einen hebräischen und griechischen Gottesdienst und sonst. Wenn die Leute es können würden, wäre doch toll. Und ich dachte, ja, vielleicht bräuchte es einfach auch, müssten wir noch mehr mit Sprache denken. Also mir hat das mal ein Kollege gesagt, dass der sagte, in ganz Hamburg, es gibt so viele evangelisch-lutherische Gottesdienste und es gibt, und wie viele in Englisch?
Ja.
Und das in einer internationalen Stadt wie Hamburg?
Ja.
Das ist doch, eigentlich müssten wir doch mit irgendwie 300 Pfarrstellen hier, landesgerichtlichen Pfarrstellen, noch mindestens jeden Sonntag einen Gottesdienst auf Englisch, also mindestens anbieten. So, und das finde ich ist schon nochmal eine Denkrichtung, in der ich manchmal unterwegs bin.
Kann ich nur unterstützen, aber nochmal ganz wichtig, auch hier wieder dieser Gedanke für die anderen.
Für die anderen.
Nicht, was gefällt mir, was ist mein Bedürfnis, sondern für die anderen.
Dann kommt zweitens die Deutsche Messe als, Zitat, öffentlicher Anreiz zum Glauben und zum Christentum. Das hatten wir ja gerade zum
diese Einübung, genau.
Genau. Und jetzt kommt noch eine dritte Art. Und die deutet Luther so ein bisschen an. Die dritte Art ist für die, die mit Ernst Christ sein wollen.
Das ist berühmt geworden in gewisser Weise. Führ es mal weiter aus, bitte.
Wie sieht das für Luther aus, diese dritte Art für die, die mit Ernst Christ sein wollen? Er sagt, die Leute sollen sich zu Hause treffen und sollen dann zu Hause sich gegenseitig erbauen, da Predigten hören, die Sakramente empfangen.
Ja, das ist total krass. Ja,
ja?
Hallo? Taufe, Abendmahl.
Ja.
Gerne zu Hause.
Gerne zu Hause, hat Luther sich das hier gedacht. Gemeindezucht üben, Nächstenliebe. Kleiner, lustiger Nebensatz. Hier bedürft es auch nicht viel des großen Gesangs. Also das mit zu singen. Das finde ich deshalb so interessant, weil wenn die echten Frommen sich ja heute zu Hause treffen, da hat man ja echt, nimmt man sich besonders viel Zeit für Lobpreis.
Ja.
Das war vielleicht bei Luther nicht das große Thema. Und da gibt es auch dann den Platz für guten Katechismusunterricht. Und dann sagt Luther, so stelle ich mir das vor für die, die mit Ernst Christ sein wollen. Aber ich habe leider die Leute nicht dafür, um das zu machen. Und dann kommt die Geschichte des Pietismus, wo Leute wie Spener sagen, es bräuchte sowas wie ein Kirchlein in der Kirche für die, die wirklich bekehrt sind. Und er setzt das gleich mit dem, was Martin Luther hier beschreibt, mit denen, die mit Ernst Christ sein wollen. Und sagt, jetzt setzen wir das um, wovon Luther immer geträumt hat. Nämlich Hauskreise gründen. Also Konvertikel, hieß es damals. Und da kommen dann die echten Wiedergeborenen zusammen.
Die Stunde.
Genau. Wobei, du hast das ja vorhin schon angedeutet, bei Luther diese schematische Unterteilung mit wir sind jetzt die Echten und das so ganz so auch nicht angelegt ist. Das ist dann mehr auch Wirkungsgeschichte und glaube ich auch manches, was man in Luther reingelesen hat, aber ein sehr wirkungsgeschichtlich starker Text. Und dann endet Luther einmal diese Vorrede mit einer seiner starken Bilder. Unser Lieblingsthema ist ja Gesetz und Evangelium.
Ja.
Und er sagt, zu Hause, da hat man doch Zeit, auch katechetisch zu erklären, wie ist das mit Gesetz und Evangelium? Und da stellt man sich vor, da gibt es so zwei Beutel, kann man auch rausholen, so zwei Beutel. Und jeden Bibelspruch kann man in so einen Beutel reintun. Alle Bibelsprüche, die dich verdammen und zeigen, dass du Sünder bist, tust du in den einen Beutel Gesetz. Und all die anderen Sprüche, die dir zeigen, wie gnädig Gott ist und dass dir vergeben ist, die tust du in den Beutel Evangelium. Und so kann man das jedem kleinen Kind beibringen. Und er sagt, dann sollen wir Kinder erziehen, so müssen wir auch Kinder mit ihnen werden. Finde ich einer auch der schönsten.
Ich glaube, es gibt sogar zweimal zwei Beutel, ne?
Ja.
Ja, genau.
Du bist schon,
ja, okay, alles klar. Genau, er sagt, die Ursprungszwei Beutel sind Glaube und Liebe.
Ja.
Also was sagt die Bibel über Liebe? Da soll ich alles reintun. Und dann, was du jetzt gesagt hast, ist schon der zweite Beutel zum Thema Glaube. Und der Glaube-Beutel hat da drinnen nochmal zwei Beutel, nämlich einmal die, was mich verdammt und das, was mich befreit. Und der Liebe-Beutel, auch ganz interessant, hat auch zwei Beutel. Mhm. Nämlich einmal, was ich meinem Nächsten Gutes tun soll und zweitens, was ich bereit sein soll zu leiden.
Das ist nicht so die Frage, die sich heute die meisten stellen in der Gemeinde.
Ja, aber Luther weist darauf hin, dass ganz oft in der Bibel dazu, da steht, er sagt, das sind die beiden Teile von Liebe. Diene deinem Nächsten und sei bereit zu leiden. Aber wichtig ist dieses katechetische, erzieherische, auch schematisierende.
Ja.
Ne? Also, dass die Leute sozusagen gebildet werden.
Genau.
Das ist aber nicht nur in dieser dritten Phase, sondern das ist auch schon in dem.
Das ist ein Grundansatz überhaupt.
Das ist auch in dem. Es ist aufs Erste im deutschen Gottesdienst ein deutlicher, schlichter, einfältiger, guter Katechismus vonnöten.
Nach dieser Vorrede schließt Luther so eine Seite an, wo er mal so skizziert, wie er sich die Gottesdienstordnung, also im Wochenlauf, so vorstellt.
Und Luther wirbt für Einfachheit, für Spieltheit. Er sagt, das muss fast kindgerecht sein. Ja? Jesus ist Mensch geworden, um uns Menschen zu erreichen. Wenn wir Kinder erziehen wollen, müssen wir auch Kinder mit ihnen werden. Also gerne einfach, verständlich und sich nicht für nichts zu fein sein.
Und danach, nachdem diese Vorrede beendet ist, skizziert Luther einmal, wie er sich so im Wochenlauf vorstellt, die Gottesdienste in Wittenberg. Und als ich das gelesen habe, musste ich denken, oh wow, das ist ja mein Konzept.
Naja, nicht nur ein Konzept, sondern das ist auch eine ganz andere Realität, in der er da schreibt.
Wir haben ja heute oft die Diskussion, die Gemeinde kommt sonntags zum Gottesdienst zusammen und ihr erlebt das oft bei uns in der Landeskirche. muss das eigentlich sein, dass es jede Woche Gottesdienst gibt? Reicht vielleicht nicht auch alle zwei Wochen und so? Luther denkt sich für jeden Tag oft mehrere Gottesdienste.
Ja, weil die gab es auch. Es gab mehrere Gottesdienste pro Tag. Ja. Luther, jedenfalls in Wittenberg. Luther gibt auch zu, das hat auch was damit zu tun, dass da das Personal da war durch die ganzen Theologiestudenten. Aber da gab es morgens zwischen 4 und 5 gab es den ersten Gottesdienst. Montags, Dienstag, Mittwochs, Donnerstags. Manchmal abends noch einen.
Ich ratter das mal ein bisschen runter.
Ja, bitte.
So, montags und dienstags morgens Katechismuspredigten. Da können alle kommen, den Katechismus nochmal lernen. Mittwochs ist ein Evangelium, muss man auf jeden Fall können. Matthäus-Evangelium. Mittwochs wird immer über das Matthäus-Evangelium gepredigt, damit die Leute das verstehen. Dann Donnerstags und Freitags, da ist nochmal Platz für die Briefe. Die ganzen Briefe, die es im Neuen Testament gibt, die werden da gepredigt. Samstagabend, das nehmen wir mal für Johannes. Johannes, das Johannes-Evangelium ist auch noch ein bisschen anderer Stil als Matthäus. Da wird nur Johannes gepredigt. Und sonntags feiern wir ja nicht nur einen Gottesdienst, sonntags machen wir 3. Morgens früh, bei Sonnenaufgang, da wird dann gepredigt über die Epistel. Und dann gibt es den Hauptgottesdienst mit Abendmahl. Da wird nochmal gepredigt über das Evangelium. Und dann natürlich abends. Sonntagabends wird auch nochmal gepredigt. Da kann man dann mal über das Alte Testament predigen, weil damit die Leute das auch lernen. Und da denkt man, okay, wenn das Programm für die Woche ist, das ist was ganz anderes, als was wir heute haben.
Ja.
Und ich bin jetzt auch keiner so, der sagen würde, das können wir jetzt repristinieren im Sinne von, das können wir wieder so herstellen, wie Luther es sich damals gedacht hat. Das scheitert ja an unserer Lebensrealität, aber ich finde die Frage schon spannend. Kann man da punktuell doch was von lernen für die Art und Weise, wie wir unser Gemeindeleben gestalten?
Auf jeden Fall. Wie gesagt, da könnte man 4 Folgen zu machen. Ich sag mal, was mir als erstes auffällt. Erstmal, dass Luther, der hat einen Plan.
Ja.
Ja, also der sagt, der macht sich Gedanken, was ist grundlegend, Sachen wie Matthäus-Evangelium oder Katechismen, also nicht einfach so, ja, wonach man Lust hat oder was einem aufs Herz gelegt wird und der eine so und der andere so, sondern der macht sich einen grundsätzlichen Plan. Was sind die Basics, was sind gute Grundlagen? Das ist, glaube ich, und das da nicht zu hoch denken, sondern ganz einfach dieses mit den Kindern, was ich eben gesagt habe, kommt tatsächlich ziemlich zum Schluss, dass er das nochmal sagt. Das ist eigentlich sein Abschluss. Bloß nicht zu klug denken. Das zweite ist etwas, was wir so nicht übernehmen können, aber wo man nochmal gucken kann. Ich finde es total interessant. Das damalige christliche Leben war geprägt durch das ganze Leben war geprägt durch gemeinsame Abläufe. Ja, es gab noch keinen elektrischen Strom. Damit war klar, wann alle aufstanden, wann alle ins Bett gingen. Das war einfach durch Sonnenaufgang und Untergang war das festgelegt. Ja, die Gesellschaft hat gleichförmig gelebt, während wir heute alle individuell leben. Es gibt Schichtdienst, ja, also jeder steht an, der eine steht um 7 auf, der andere steht um 9 auf und so weiter. Das war damals in der Regel und Glaube hieß oder christlicher Lebensvollzug hieß, dass man gemeinsam in Gottesdienst ging. Es gab, die Leute hatten keine Bibel zu Hause, es ging gar nicht, ja, so, sondern man hatte gemeinsame Vollzüge. Man fastete in der Fastenzeit und feierte gemeinsam Ostern, malte sich das Aschekreuz auf und so weiter. Also Glaube war ganz stark ein gemeinschaftlicher Vollzug, während es heute eher eine individuelle Sache ist. Jeder entscheidet für sich. Und da nochmal zu gucken, gibt es denn da Sachen, die wir uns als Gemeinde wieder abgucken können, die wir als Gemeinde gemeinsam vollziehen wollen? Nicht als Zwang oder aber als Hilfe sozusagen. Und ja, wahrscheinlich ist es gar nicht möglich und auch gar nicht wünschenswert, heute jeden Tag eine gemeinsame Morgenveranstaltung für alle zu haben. Das sicher nicht, aber dann trotzdem zu gucken, okay, was sind denn die Basics und vielleicht machen wir in der Gemeinde, dass wir alle gemeinsam morgen, Dienstagmorgen das Matthäus-Evangelium zu Hause lesen oder einen Abschnitt oder keine Ahnung und dann, aber dieses das nochmal wieder zu entdecken und da nicht so eine Hochnäsigkeit zu haben, das ist so kirchlich, ja, das erlebe ich häufig so, ja, nee, das, ich mache alles selber, ja, das ist aber auch eine Verarmung, dieses alles selber machen, weil es auch nur noch sich selber im Blick hat. Und das finde ich ja bei Luther, dieses ganz starke immer zu gucken, was dient dem Nächsten, was hilft dem Nächsten. Meine Freiheit ist dafür da, dem Nächsten zu helfen. Also das sind jetzt schon mal 2 Sachen.
Ich bin auch da an der Stelle und denke manchmal, wie viel füllen wir unseren Gemeindekalender mit Veranstaltungen hier und da? Und damals hatten die keine Gemeindehäuser, wo sie mit Veranstaltungen füllen konnten. Aber auch wirklich den Kirche als Gottesdienst und auch als Lehrort nochmal wieder zu entdecken, auch im Wochenlauf. Ich finde das ja auch ehrlicherweise manchmal im Blick in die anderen Religionen so. Also wenn man irgendwie guckt, was ein Imam oder ein Rabbi, wie viel Zeit er der mit auch geistlichen Veranstaltungen verbringt und wie oft noch hin und her springt zwischen. Also da hat man immer schon den Impuls zu sagen, es müsste doch einen nochmal wenigstens einen zweiten Tag geben, wo ich gerne mal irgendwie einen Gottesdienst feiern würde in der Woche und dann vielleicht auch in einer anderen Form. Also ich merke ja schon, was das für mich einen Unterschied machen würde, wenn ich den Sonntag mit Katechismuspredigten zubringen würde. Das wird ja mein bisheriges Format sprengen, mich immer an dem Bibeltext zu halten.
Ja.
Und darauf will ich auch nicht verzichten, weil ich es auch wichtig finde, die Bibeltexte auswendig zu lernen.
Einmal das und was, auch das ist kein Zwang und so weiter, aber ich mag es eben auch zu wissen, diesen Sonntag gucke ich mir den Text an wie tausend andere und wir gehen gemeinsam einen Weg.
Ja, vielleicht gibt es da was wieder zu entdecken, auch wenn es sich nicht in der Form wiederherstellen lässt. Soweit mal dazu.
Ja.
Was danach kommt, ist, dass Luther einmal aufführt, wie er sich konkret einen Musterablauf der deutschen Messe vorstellt. Und das ist auch interessant.
Jetzt und überraschend an manchen Stellen.
Überraschend, auch ein bisschen nerdig jetzt, weil ich glaube, nicht alle unsere Hörer so im Detail wissen, wie eigentlich so ein Standardablauf eines Gottesdienstes in der lutherischen Tradition sein sollte. Aber Luther führt das auf und er auch bei ganz vielen gibt er auch gleich die Melodien mit und sagt, an dem Punkt sollst du so und so singen. Ich sage einmal ganz kurz diesen Ablauf, ich lese ihn einmal so ganz grob vor und dann gucken wir gleich mal, was ist da anders?
Ja, sag bitte möglichst mal auf Deutsch.
Auf Deutsch. Am Anfang gibt es ein Eingangslied oder ein Eingangspsalm gesungen. Dann wird das Kyrie Eleison, das Herr erbarme dich, gesungen. Dann gibt es ein sogenanntes Kollektengebet, oft heißt das heute auch Eingangsgebet. Dann wird die Epistel, also ein Teil der Briefe, gesungen. Dann gibt es ein Lied auf Deutsch, dann wird das Evangelium gesungen. Dann kommt das Glaubensbekenntnis, aber als Lied, als freies Lied. Dann kommt eine Predigt. Dann wird das Vaterunser ausgelegt und zwar verbunden mit einer Abendmahlsvermahnung. Da wird den Leuten nochmal erzählt, wie man zum Abendmahl kommen soll.
Ja, jetzt kommt das Krasseste.
Jetzt wird das Brot.
Nee. Immer gleicher Wortlaut. Er betont, dass es bitte immer bei dieser Abendmahlsvermahnung immer gleich ist, damit die Leute damit sich denen das einprägt.
Dann wird das Brot eingesetzt, also die Einsetzungsworte zum Brot gesprochen. Alle kommen nach vorne. Essen das Brot, währenddessen wird im Hintergrund das Sanctus oder ein anderes Lied gesungen, also das dreimal heilig. Dann wird der Kelch eingesetzt, Einsetzungsworte dazu und dann wird das Lamm Gottes gesungen oder ein anderes Lied, Dankgebet, Segen, tschüss.
Tschüss.
Das war jetzt okay, vielleicht für euch also als Hörer ein bisschen ab vorbeigerauscht.
Und was fällt dem normalen Landeskirchler, der landeskirchliche Gottesdienste, die nach Agenda 1, so wie bei uns die Standardanleitung heißt, gefeiert werden auf?
Mehreres. Ich finde, das wird kaum gesungen. Also
viel weniger als bei uns, ja. Also Lieder. Die Bibeltexte werden gesungen, aber Lieder nicht.
Nee, es kommen 1 bis 2 freie Lieder drinne vor. Dann gibt es diesen mega schrägen Entwurf.
Die haben ja auch noch keine Liederbücher, ne? Das muss man einfach sich auch klar machen. Es gibt ja keine Liederbücher, wo man sagen kann, hier schlagen sie auf und so weiter.
Wir sind am Anfang sozusagen der Reformationszeit noch. Es gibt nichts, übrigens, das muss man sich klar machen, nichts, was moderiert. Wir haben ja heute immer eine Begrüßung. Herzlich willkommen im Gottesdienst. Sowas ist eine sehr, sehr moderne, eigentlich erst im 20. Jahrhundert Sache, die kommt. Dass überhaupt den liturgischen Fluss durchbrechende Sprache im Gottesdienstablauf kommt eigentlich nicht vor. Was auch auffällt, ist, dass eine wirklich schräge Methode, das Abendmahl zu feiern, Hälfte der Einsetzungsworte, alle kommen nach vorne, kriegen Brot, setzen sich wieder hin. Andere Hälfte der Einsetzungsworte, alle kommen wieder nach vorne, setzen sich wieder hin. War auch ein bisschen unpraktisch. Und dass ganz viele Dinge, die wir vielleicht auch kennen, gar nicht mehr vorkommen bei Luther.
Oder noch nicht. Kein Vaterunser als gemeinsam gesprochenes Vaterunser. Ja. Kein gesprochenes Glaubensbekenntnis, sondern eben dieses Lied.
Kein Gloria, kein Halleluja. Auch viel in der Abendmahlsliturgie, was wir heute noch so haben, ist da sehr zusammengedampft bei Luther. Und das Interessante ist auch, wenn man jetzt mal so guckt, das hat sich nie durchgesetzt, dieser Entwurf von Luther. Das war so ein bisschen auch Schreibtischarbeit, auch in der eigenen Zeit nicht. Da gab es andere, die Nürnberger Kirchenordnung und so, die sich dann da durchgesetzt haben, weil es erstens unpraktikabel war und weil manche Sachen auch zu sehr den Leuten Kahlschlag waren. Also Luther hat auch manche Sachen gestrichen. Jetzt erzählst du mal an einem Beispiel die Leute, die er für irritierend hielt. Also zum Beispiel, es gibt das sogenannte Epiklese-Gebet in der Abendmahlsliturgie.
Ja.
Das heißt auf Deutsch, man bittet, dass der Heilige Geist kommt zu uns und zu den Gaben. Und Martin Luther hatte überlegt, das könnten die Leute falsch verstehen. Die Leute sollen ja denken, die Einsetzungsworte sind das Entscheidende. Und so ein Gebet, das den Heiligen Geist bittet, dass er uns quasi das Brot und Wein wandelt, das könnten die Leute dann denken, dass das schon die eigentliche Einsetzung ist. Und damit das gar nicht erst auftaucht, dieses
Missverständnis. Lässt das weg.
Und erst im 20. Jahrhundert taucht das in den lutherischen Abläufen wieder auf. Und man hat es tatsächlich, das ist jetzt alles sehr nerdig, aber man hat es dann nicht da, wo es ursprünglich war, eingebaut, sondern direkt vor die Einsetzungsworte. Damit man sozusagen Luthers Grundimpuls aufnimmt, zu sagen, nee, das eigentliche sind die Einsetzungsworte. Jetzt würde ich gerne noch mal eine Sache erzählen, die mich begeistert.
Malte, da warte ich schon seit 20 Folgen drauf. Nein, Scherz.
Ich habe hier so ein Buch, das wurde mir mal geschenkt letzten Sommer und das war mein Sommerurlaub.
Von ja. Wenn ihr dieses Buch sehen würdet, so ein wissenschaftlicher Schmöker hier ist das.
Oh, das war so toll. Das Buch ist von Christoph Bahnbrook und das heißt Lutherische Liturgien in Vielfalt und Wandel. Der werte Herr ist Professor der SELG, der selbstständig evangelisch-lutherischen Kirche, also von lutherischen Freikirchen in Anführungsstrichen. Und diese SELG ist selbst entstanden als ein Zusammenschluss verschiedenster unterschiedlicher lutherischer Freikirchen, die darum auch verschiedenste liturgische Traditionen und Abläufe hatten. Und was er gemacht hat, ist sozusagen alle diese Abläufe einmal in einem Band zusammenzufassen. Und warum das auch für mich als Landeskirchler spannend ist, ist, weil die meisten lutherischen Freikirchen oft die alten lutherischen Liturgien übernommen haben. Vereinfacht, irgendwo in Preußen sagte der König, so feiern wir Neugottesdienst.
Und dann haben die es so gemacht.
Wie es früher.
Ja.
Und dann haben sich manche abgespalten und haben gefeiert, wie es früher so war. Und das heißt, ich habe diesen letzten Sommer dieses Buch gelesen, wo Gottesdienstablauf nach Gottesdienstablauf nach Gottesdienstablauf nach Gottesdienstablauf stand. Und das ist spannend. Einfach mal zu gucken, wie in den letzten 500 Jahren lutherische Christen Gottesdienst gefeiert haben. Und es sind mir zwei Sachen aufgefallen. Nämlich einmal, was alles verschieden ist. Also man denkt ja manche Sachen so, das war schon immer so.
Weil das Augen leuchten, das könnt ihr gar nicht sehen hier.
Dass man das Gloria singt mit allein Gott in der Höhe sei er, das kenne ich so durch und durch.
Ja.
Man denkt, das gibt es aber eigentlich erst seit dem Zweiten Weltkrieg.
Krass,
vorher, das kommt ganz vereinzelt mal vor, sonst fast nirgends. Es gibt das Gloria, aber immer andere Varianten. Ja. Dieses Lied eigentlich kaum. Und es gibt auch ganz viel Freiheit, diese Abendmahlsparaphrasen, die gibt's ganz oft, dass die Leute vorher vom Abendmahl nochmal vermahnt sind. Aber auch so verrückte Dinge im 19. Jahrhundert, immer völlig in romantischer Sprachweise. Geliebte Kinder Gottes. Also es gibt ganz viele auch Unterschiede, aber es gibt auch bestimmte Dinge, die in allen Abläufen gleich sind. Und das sind manchmal Dinge, die ich nicht mache. Und das finde ich, das hat mich gecatcht.
Nämlich?
Dass fast bei aller Unterschiedlichkeit zwei Dinge immer vorkommen. Nämlich, dass immer die Epistel und das Evangelium gelesen werden.
Ja.
Also das war denen irgendwie wichtig, dass immer im Jahresrhythmus immer diese Epistellesung, also ein bestimmter Text aus den neutestamentlichen Briefen und das Evangelium gelesen werden. Das hat ja auch diese
Peter. Und zwar seltsamerweise in dieser Reihenfolge.
Ja.
Ne? Also erst die Epistel und dann das Evangelium, ja.
Und das hat auch was zu tun mit, das geht nicht ganz auf, aber mit der Gesetz- und Evangeliumsdynamik.
Ja.
Dass man sagt, da kommt erstmal so Paulus mit seinen Regeln und dann kommt Jesus mit der Gnade.
Ja.
Das geht so schematisch nicht immer auf, aber das steckt auch damit dahinter. Und da habe ich manchmal schon gedacht, das machen wir bei uns in der Gemeinde auch nicht, weil das oft dazu führen würde, dass ich dann drei Lesungen hätte.
Ja.
Deswegen ist die Epistel bei mir oft auch immer so, mal so, mal so, mal die alttestamentliche Lesung, mal der Predigtext. Aber da habe ich schon auch nachgedacht, gerade dieser pädagogische, katechetische Wert, dass wenn Leute jedes Jahr wieder den gleichen Paulustext hören, ob das nicht doch auch ein Gewinn ist.
Ja. Und das Zweite, du hast gesagt, zwei Sachen sind dir aufgefallen, die du nicht machst, die aber...
Nee, das war das.
Okay.
Das war einer der Hauptdinge. Oh, da musste ich jetzt noch einmal schwärmen, aber ich kann auch mal persönlich von mir sagen, ich habe das letztes Jahr einmal ausprobiert. Luthers deutsche Messe, so wie er sich das da so entworfen hat, gab es hier in Hamburg, kamen ein paar Theologiestudenten zu mir und sagten, das wollen wir mal ausprobieren. Wie sich das so anfühlt. Und dann haben wir das gemacht und das war irgendwie auch irgendwie auch auf der einen Seite eine schöne Erfahrung und gleichzeitig habe ich auch gedacht, es ist auch gut, dass wir Luther nicht in allem so 100% gefolgt sind.
Genau, deswegen würde ich das auch nicht so als Anleitung, aber diese Grundimpulse, die finde ich, also die haben mich wieder sehr angeregt, Gottesdienst vor allen Dingen als aufbauend, katechetisch, pädagogisch, simpel, so dass wir Glauben lernen.
Ja. Finde ich gut. Also, ich hoffe, euch hat das auch zum Nachdenken angeregt. Wir freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder mit dabei seid. Worüber wir uns auch freuen, ist, wenn ihr die Tischgespräche unterstützt, zum Beispiel mit einer Bewertung in den verschiedensten Portalen oder vielleicht auch mit einer kleinen Spende. Dazu gibt es alle Infos auf unserer Homepage. Wir hören uns dann zu Pfingsten in 2 Wochen, also dann auf Pfingsten zugehend in 2 Wochen wieder. Seid gerne mit dabei. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.